ARD.
J.K. Rowling hat irgendwann mal aus einem Zugfenster rausgeschaut und hat sich da so ein bisschen in ihrem Kopf verlaufen und sich in ihren Gedanken verloren. Und in diesem Moment kam ihr dann die Idee zu Harry Potter. So, und genau um dieses sich in Gedanken verlieren geht's auch in diesem Podcast. Nur die Storys sind halt ein bisschen tiefer als Harry Potter, das muss man schon sagen.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Hey, hallo, guten Tag. Euren Regionalexpress-Gedanken möchte ich gerne nachgehen. Also den Fragen, die euch bei Villingen, Schwenningen halt so kommen, wenn man diversen Abbiegungen in seinem Kopf gefolgt ist und dann irgendwann vor dem Gedanken steht, wäre es möglich, im Weltraum eine beidseitig belegte Pizza zu backen? Oder haben wir Mathematik eigentlich erfunden oder nur entdeckt? Wenn ihr das nächste Mal eine Frage dieser Art im Kopf habt, dann teilt sie gerne mit mir. Ich spinne dann gerne mal rum und versuche, diese Frage beantwortet zu kriegen mit der Hilfe meiner Telefon-Flatrate. Das ist Consi Calling und die erste Frage heute kommt von Bernie. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt bei Instagram. Consi_Quent heiße ich da, also Consi mit C. Und mein Power-Musiker-Papa singt euch jetzt nochmal die Adresse. Danke, Papa. So, und jetzt also die Frage von Bernie.
Ich habe mich gefragt, kann man wirklich die Weisheit mit dem Löffel essen? Weil ich finde den Weisheitsbegriff ultra schwammig und frage mich dann so, was macht denn eine Person überhaupt weise?
Ja, ja, Weisheit also. Wer ist im eigenen Umfeld wohl weise? Und woran macht man das Ganze fest? Ist die Frage. Also, wenn jemand viel gesehen hat und vielleicht auch verschiedene Perspektiven auf ein Thema hat und deshalb dann auch gut Rat geben kann, ist es das? Ist das Weisheit? Irgendwie muss ich an meine Oma denken und an Claudia Obert. Keine Ahnung warum. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt 5 verschiedene Leute nach Weisheit fragst, dann kriegst du natürlich auch 5 verschiedene Antworten, was Weisheit genau ist und kann eine Person, die nicht weise ist, Weisheit überhaupt erkennen? Also, ich verliere mich ja jetzt schon. Wir brauchen also einen Draufblick und versuchen das Ganze mal so wissenschaftlich wie möglich zu untermauern. Gut, dass ich da jemanden kenne. Also, Volker Busch ist Hirnforscher, Speaker und dazu auch noch Bestseller-Autor und hilft uns normalerweise dabei, die Sachen im Kopf richtig abzulegen. Um Klarheit geht's in seinem Buch Kopf frei. Bei uns geht's jetzt allerdings natürlich um die Sachen, die wir schon abgelegt haben. So.
Busch.
Hallo Volker, hier ist der Konstantin, ich grüße dich.
Ja, servus, hallo.
Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich mich melde. Ich weiß, du hast immer viel zu tun, deshalb lass uns einfach direkt loslegen. Es geht um Weisheit. Was ist denn für dich Weisheit? Einfache Frage, oder?
Oh, geht so, wie viel Zeit haben wir denn? Also ehrlich gesagt, ist das eine Frage, über die schon Philosophen seit Jahrhunderten diskutieren. Ne? Was Weisheit ist, gar nicht so leicht, gibt wahrscheinlich verschiedene Ansichten. Aber Weisheit ist also in jedem Fall eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die ganz, ganz viel vereint. Beispielsweise klug zu denken, besonnen zu entscheiden, sich nicht von Impulsen oder Instinkten leiten zu lassen. Und seine Geisteskraft einfach vernünftig einzusetzen. So könnte man es vielleicht umschreiben.
Klingt auch ein bisschen langweilig, wenn du es so formulierst.
Natürlich, das ist auch so. Ne? Das hat nichts Schillerndes und Spektakuläres. Das, worauf wir immer sofort anspringen, ist, wenn jemand total impulsiv reagiert und seine Emotionen freien Lauf lässt und rauspoltert oder plötzlich weint, plötzlich schreit und mit seiner Freude ansteckt. Das sind natürlich Dinge, auf die wir unsere Aufmerksamkeit viel stärker richten. Aber die Dinge, die aus einem solchen Impuls entstehen, haben oft nichts mit Weisheit zu tun. Ne? Nehmen wir einen Politiker, der aus einem Affekt heraus irgendwas schnell twittert. Das ist oft nicht sehr weise und sehr vernünftig oder besonnen, sondern einfach dem Impuls geschuldet. Und das kann ihm manchmal auch die Karriere kosten. Wir haben ja viele Beispiele davon schon erlebt. Weisheit ist tatsächlich etwas langweiliger, aber es verhilft uns oft zu den klügeren Entscheidungen. Entscheidungen erstmal nachzudenken, verschiedene Perspektiven auch zu berücksichtigen, vielleicht nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, sich mit Experten zurückzuziehen und zu diskutieren und dann zu einem Urteil zu gelangen. Ja, und zumindest was jetzt so strategische Entscheidungen im Leben anbelangt oder in der Politik, sind weise Entscheidungen dann doch oft die besseren.
Volker, du bist einfach richtig gut. Weißt du das? Du hast keine Vorbereitung gehabt und haust einfach so was raus. Ich komme ja einfach, ich sage, ich rufe dich an und schon sprudelt's.
Es ist keine Kunst. Ich beschäftige mich hier schon relativ lange mit den Dingen. Wenn du mich jetzt irgendwie zur Gartenarbeit befragt hättest oder irgendwas zu Autos, dann hätte ich nichts sagen können.
So, die Frage ist, wo sitzt denn die Weisheit im Kopf? Kann man das irgendwo verorten oder ist es überall?
Das ist tatsächlich eine sehr kluge Frage, die man lange auch noch nicht beantworten konnte, weil man dachte und vielleicht sogar hoffte, dass es einen singulären Ort im Gehirn gäbe dafür. Mittlerweile wissen wir, dass fast alle Eigenschaften und Fähigkeiten sich auf das Gehirn verteilen. Also einfach ausgedrückt, die meisten Dinge sind Gemeinschaftsarbeit von vielen Netzwerken, die zusammenarbeiten. Das ist bei den meisten Dingen der Fall, erst recht bei Weisheit, weil er hier eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass man verschiedene Dinge vereint. Also um weise zu sein, muss ich natürlich einerseits reflektieren können. Ich muss mich empathisch in jemanden hineinversetzen können oder in eine Situation hineinfühlen können. Ich muss logisch denken können und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge spielen eine Rolle. Und das zeigt schon, dass sich Weisheit auf verschiedene Bereiche des Gehirns verteilt und nicht nur an einem Ort stattfindet.
Okay, jetzt ist ja die Frage von Bernie, wie kann man Weisheit mit dem Löffel essen? Also wie kriege ich jetzt Weisheit in mich rein? Ist die Frage.
Ach, wie schön. Das ist eine schöne Frage und eigentlich typisch für unsere Gesellschaft, denn man kann Weisheit nicht mit Löffeln essen, denn man kann sie nicht konsumieren. Ne, das denken wir und hoffen wir immer, dass wir es irgendwo was schlucken oder irgendwo was runterladen oder irgendwas bei Amazon bestellen und 24 Stunden später ist es da. Und das ist bei Weisheit nicht der Fall. Weisheit muss sich entwickeln. Deswegen sind meistens Menschen im Alter von 15 oder 20 Jahren oft auch nicht weise. Sie können sehr intelligent sein und sehr clever sein. Sie können sehr schnell sein und großartige Fähigkeiten in jungem Alter bereits haben. Aber Weisheit ist doch ein Summeneffekt, will ich mal sagen, der sich entwickelt, wenn wir viele Erfahrungen gemacht haben, viele Dinge durchdacht haben, wenn wir gereift sind, wenn wir gewachsen sind an verschiedenen Dingen. Und deswegen sind oft erst Menschen in höherem Alter weise. Das ist auch der Grund, warum bestimmte Menschen für politische Ämter, nehmen wir die amerikanischen Präsidenten, eigentlich erst ab einem bestimmten Alter auch es möglich ist, sich zu bewerben.
Jetzt ist es ja so, du bist ja 25 Jahre alt ungefähr, glaube ich.
Oh, das ist schön. Vielen Dank. 25 plus 26.
Empfindest du dich als weise?
Nein. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
Oh wow, das kam schnell.
Ja, weil ich das einfach von voller Überzeugung aus tue. Ich mache jeden Tag Fehler. Die Fehler werden mir auch in hohem Alter nie ausgehen. Aber ich lerne jeden Tag dazu. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich als Experte für das Gehirn irgendwo angemeldet bin oder im Fernsehen oder in irgendwelchen Medien so angekündigt werde, dann bitte ich den Redakteur, das immer rauszunehmen, ehrlich gesagt, weil ich mich überhaupt nicht als Experte bezeichne. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, mit jeder Antwort, die ich finde, tun sich zwei neue Fragen auf. Also ich glaube, ich bin eher noch Anfänger in diesen Dingen. Aber das macht auch nichts, denn nur so bleibe ich ja auch im Lernen. Das macht mir auch große Freude und ich kann jeden Tag was Neues dazulernen und so kriege ich natürlich auch immer mehr Antworten auf Fragen. Aber wirklich weise bin ich noch lange nicht.
Das ist eine philosophische Antwort, glaube ich, weil wenn ich das richtig weiß, geht es ja in der Philosophie darum, weiter Fragen zu stellen und wenn man keine mehr hat, dann wäre man fertig.
Exakt, so ist es.
Deswegen bist du auch irgendwie ein Stück weit Philosoph.
Ja, vielleicht. Also ich würde sagen, alle Menschen, die sich ein Stück weit geisteswissenschaftlich mit Dingen beschäftigen, das tun wir in der Psychologie oder Psychiatrie natürlich, genauso wie Soziologen oder Religionswissenschaftler, haben auch immer ein Stück weit philosophische Aspekte in ihrem tagtäglichen Tun. Das stimmt schon, ja.
Hast du jemanden im Kopf, wer ist die weiseste Person, die du je getroffen hast?
Oh, ich hoffe, ich lerne noch ganz viele kennen, aber ich habe sehr viele weise Menschen kennengelernt. Also mich beeindrucken immer die Menschen, die tatsächlich unglaublich schwere Lebensschicksale erleben mussten und daran gereift sind. Also beispielsweise meine eigene Großmutter gehört für mich zu den weisen Personen, die ich Gott sei Dank noch sehr lange genießen durfte. Sie ist erst sehr spät gestorben, sehr alt geworden. Aber sie hat unglaublich viel Dinge erlebt, erleben müssen und hat sehr viel über sich und das Leben gelernt und konnte davon profitieren in höheren Lebensalter, indem sie auf eine ganz besondere Art und Weise an das Leben herangegangen ist und mir auch viele Dinge beigebracht hat. Und daran erkenne ich oft, dass man das Leben einfach viel besser aus dem Leben selbst heraus kennenlernt und nicht dadurch, dass man schlaue Bücher liest oder nur irgendwas auf YouTube gesehen hat, sondern wirklich Erfahrungen gemacht hat, die einem auch schon mal die Beine weggehauen haben im Leben, aber die einen so prägen, dass man an ihnen reift und wirklich weise wird. Also meine Oma wäre ein schönes Beispiel.
Finde ich auch. Du beeindruckst mich, Volker, kann ich sagen.
Nein, danke, aber zu viel der Ehre. Ein schönes Gespräch.
Finde ich auch. Volker, vielen Dank, dass du Zeit hattest und uns ein bisschen was über Weisheit beigebracht hast.
Sehr gerne.
Wer dich noch weiter hören möchte, Gehirn gehört, das ist dein Podcast.
Genau, stimmt.
Gibt es zum Beispiel bei Amazon.
Ja, so ist es. Und bei iTunes, bei Spotify. Jeden Monat eine Folge, immer irgendwas Lustiges und Spannendes aus der Welt von Geist und Gehirn.
Geist und Gehirn, das wird es bei mir nicht geben, wie gewohnt, aber bei dir. Vielen Dank, Volker. Liebe Grüße zu dir.
Sehr gern.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke, sehr gerne.
So klug und dann auch noch so nett. Volker Busch. Und er empfindet sich selbst noch nicht mal als weise. Vielleicht wird sich auch eine weise Person nie selbst als weise bezeichnen. Das kann natürlich auch sein. Aber Volker ist auf alle Fälle so ein Mensch. Also wenn man mal irgendwie so ein Abendessen veranstaltet mit ganz vielen verschiedenen Leuten, ihn würde man, glaube ich, gerne dabei haben wollen, oder? Einfach jemand, der zu allem was Geistreiches sagen kann und dabei super schnell ist, aber auch nicht so weit weg vom Leben, sondern einfach immer noch so menschlich. Ich bin Fan. Merkt man vielleicht. So, lieber Bernie, wir können festhalten, Erfahrungen sorgen für Weisheit. Und wenn man Weisheit mit Löffeln essen will, dann muss man vielleicht am Ende des Tages einfach leben. Klingt das nicht nach einer super tollen Idee für ein Wantetu? Dank mir später. So, apropos danken. Franzi hat auch eine Frage durchgeschickt. Vielen Dank dafür. Mit der machen wir jetzt weiter. Instagram.com/konsi_quent. Das ist die Adresse. Sprachnachricht an mich.
Hallo, ich bin Franzi, bin 25 Jahre alt und bin Studentin und ich esse super gerne. Ich habe allerdings das Gefühl, dass in der deutschen Bevölkerung Essen eher als eine Notwendigkeit angesehen wird, beziehungsweise damit etwas pragmatischer umgegangen wird als zum Beispiel in Frankreich, wo das so in der Kultur so krass verankert ist. Und daher meine Frage, wie könnte man die deutsche Bevölkerung für gutes und gesundes Essen sensibilisieren?
Hey, 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 Franzi, wie redest du denn mit der Heimatnation des Curry King? Entschuldigung, aber da ist natürlich was dran. Ich muss ja zugeben, ich bin ganz bei dir, erwische mich aber selbst auch dabei, wie ich mir ab und zu fertig Maultaschen in den Topf klopf. Ja, wenn Essen eine Notwendigkeit ist, dann ist das Essen quasi nicht den Zeit- und oder Geldaufwand wert. Also so kann man es ja mal übersetzen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal überspitzen, wenn wir den Graben mal so richtig aufmachen wollen, das wäre mein Vorschlag, und wir einfach mal beim kompletten Gegenteil nachfragen wollen, bei einem Privatkoch, der zu einem nach Hause kommt und dann dafür einen kocht. Dirk Kraus macht das, mit dem hatte ich mal in einer Radiosendung zu tun, deswegen fällt mir er gleich ein. Ich habe ihn eben schon mal kurz versucht anzufunken und habe ihn nicht erreicht, aber jetzt müsste er da sein. Hallo Dirk!
Hallo!
Ich grüße dich, ich hoffe, du erinnerst dich. Wir sind bei Instagram verbunden und ich habe mich erinnert, dass du Privatkoch bist.
Das bin ich.
Und jetzt habe ich hier meinen Podcast und Franzi will wissen, wie man die deutsche Bevölkerung für gutes und gesundes Essen begeistern kann. Sie hat den Eindruck, dass das Essen in Deutschland eher als Notwendigkeit gesehen wird. Und jetzt habe ich gedacht, rufe ich mal dich an, weil deine Kundengruppe ist ja das komplette Gegenteil, oder?
Genau, das ist absolut richtig. Und ich bin ja auch ein Verfechter, dass wir müssen mehr Qualität als Quantität essen. Und da ich ja hier in Freiburg auch an der französischen Grenze bin und oft in Frankreich bin, die haben da ein ganz andere Einstellung zum Beispiel als wir. Die lieben halt qualitativ hochwertigeres Essen. Lieber haben die ein altes Auto oder halt nicht die neuesten, teuersten Schuhe an und gehen dafür einfach gut essen oder kaufen gute Qualität ein. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, ja.
Ich liebe es, dass du einfach direkt erzählst. Du stellst noch nicht mal eine Frage, wofür das genau ist. Du brauchst einfach ein Mikrofon, das habe ich begriffen. Sehr gut.
Ja, ich muss einfach erzählen. Ich muss einfach erzählen. Meine Freunde finden es manchmal nicht so witzig, aber ich erzähle halt gern.
Die Frage ist, wo kommt das denn her, wenn du sagst, die Franzosen sind da ein Stück weit anders als wir?
Na, ich glaube, das kommt ein bisschen von der Kultur und von der Erziehung vielleicht auch. Also natürlich nicht alle Franzosen, aber jetzt wenn du ins Elsass oder sowas gehst, ja, Essen wird da ganz, ganz groß geschrieben. Und also ich meine, ich bin nach Freiburg gezogen vor 12 Jahren, weil hier ja schon ein bisschen kulinarische Hochburg ist. Selbst bin ich eigentlich ein Franke und das ist schon, Ja, sind die allerbesten. Es geht nichts über Franken. Geht nichts über Franken. Und meine Großmutter hat selber eine kleine Wirtschaft gehabt, eine kleine Beiz. Und da siehst du einfach, boah, das ist kulinarisch echt schwierig, den Leuten auch was beizubringen. Es ist immer alles zu teuer. Qualität ist eigentlich egal. Wir wollen Masse, viel, schnell satt werden. Ich finde eigentlich, wenn du bewusst gute Sachen isst und auch ein bisschen mit, wie soll ich sagen, Anerkennung zum Produkt isst, hast du viel mehr Spaß dran und wirst auch satt, aber halt nicht überfressen. Und ich glaube, wir haben eine Überfressenkultur bei uns und nicht eine Genusskultur.
Das ist natürlich ja auch immer eine Frage von Mühe und Aufwand. Und vielleicht bedeutet das ja auch, dass man sehr viel Zeit für andere Dinge aufbringen muss, wie für den Job oder sonst irgendwas. Und du hast gar nicht mehr so viel Zeit, dir Gedanken zu machen, was du jetzt genau isst. Und es muss einfach schnell gehen, weil du brauchst halt einfach nochmal irgendwie ein bisschen Ruhezeit.
Ja, da hast du schon recht. Also ich darf nicht immer von mir ausgehen oder von meinem Umfeld. Wäre natürlich schön, wenn man es ein bisschen ändern könnte. Aber ich glaube, wenn wir jetzt in den mitteleuropäischen Raum gehen, sind die Deutschen schon am schlimmsten, was Qualität und Essen angeht, glaube ich.
Schön. Aber jetzt mal so gefragt, was hat denn der feine Herr Koch heute zum Mittag gegessen?
Noch gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich bin von Termin zu Termin gefahren und bin gerade am Auto waschen und jetzt gehe ich gleich was Mittagessen. Und ich gehe jetzt in meinen kleinen Lieblingsitaliener. Da gibt es tatsächlich einen Teller Pasta, aber immer mit einer schönen selbstgemachten Soße dazu. Einmal vegetarisch, einmal nicht. Mal gucken, was ich heute mache. Aber mit Liebe gekocht und das ist das Wichtigste.
So, nämlich. Jetzt nochmal so gefragt, du hast ja dann doch eine eher gehobenere Kundengruppe, die auch ein bisschen Kohle hat, dass sie dich überhaupt einladen können und du kochst dann bei denen zu Hause für die. Hast du das mal erlebt, dass jemand, der auch die Ressourcen hat, sage ich mal, vielleicht auch nicht unbedingt die Einstellung zum Essen hat und du hast irgendwie Jakobsmuscheln gemacht und hast sie hingestellt und da hat erstmal die Flasche Gewürzketchup aus dem Kühlschrank geholt oder so?
Also das habe ich tatsächlich so noch nicht gehabt. Ich habe das ab und zu mal, also dass der Kunde direkt, also die mich buchen, die kennen mich ja auch, aber die laden halt dann auch manchmal Leute ein, die vielleicht mal kulinarisch nicht so, wie soll ich sagen, nicht so bewandt sind. Und die wundern sich dann schon manchmal, was da für komische Kreationen. Ich koche ja jetzt nicht ganz verrückt, also es ist halt so klassisch französisch, aber das ist dann für manche schon fast überfordernd. Da gibt es dann keine richtige Kritik, würde ich mal sagen, aber so ein, oh, das ist jetzt nicht mein Geschmack, überfordert dann vielleicht schon ab und zu mal den einen oder anderen.
Was genau überfordert die am schnellsten? Wo weißt du schon, wenn du es hinstellst, das könnte jetzt nicht jedem schmecken?
Also ich glaube, was ich total gern mache, ist mein Ceviche. Das ist roher Fisch, der wird nur ganz, ganz kurz mariniert. Ich nehme da meistens eine Schwarzwälder Forelle oder sowas oder Tegernseer Goldforelle, also so ein bisschen was Einheimisches und mache das dann mit Limette, Fleur de Sel, Limettensaft, bisschen Koriander, Ingwer und Chili einfach nur an, so ganz kurz mariniert. Da haben dann viele schon mal Angst vor diesem rohen Fisch. Und da gehen die so wirklich ganz, ganz skeptisch dran. Aber am Ende überzeugt halt dann doch der Genuss. Und wenn die Augen zumachen und nicht dran denken, dass es roher Fisch ist, dann haben die richtig Bock drauf. Aber schwierig ist es am Anfang schon, die zu überzeugen.
Roher Fisch mit Koriander, das hätte ich dir auch sagen können, dass das schwierig wird.
Ja, ich weiß, Koriander ist ja so eine Sache. Entweder hasst man es oder liebt man es. Ja.
Jetzt ist aber die Frage, jetzt haben wir das Problem diskutiert, aber wir haben noch keine Lösung gefunden. Wie kriegen wir denn jetzt die deutsche Bevölkerung zu gutem Essen hin gemünzt?
Boah. Das ist eine gute Frage. Ja, du hast mir auch viel Zeit zum Überlegen gegeben.
Was denn?
Ich meine, beim Autowaschen denke ich meist über solche Sachen nach und finde dann auch immer schnell eine Lösung. Meistens beim Innenraum aussaugen, fällt mir das ein. Ich würde einfach mal, also ich glaube, wir Deutschen machen, wir sind ja nicht dumm. Wir sind ja immer sehr bewusst. Es gibt aber manche Felder, über die wir einfach nicht nachdenken. Und ich glaube, wir sollten vielleicht ein kleines bisschen bewusster essen, uns vielleicht ein kleines bisschen bewusster ernähren und auch mal drauf achten, was wir kaufen. Also ich meine, es muss ja nicht immer mit viel Arbeit verbunden sein, aber zum Beispiel ein gutes Tiefkühlgemüse für daheim jetzt, ja, das ist schon mal viel besser als irgendeine Convenience-Dose mit irgendwelchen Haltbarmachern drin. Und es ist genauso schnell in die Pfanne geworfen und heiß gemacht. Und das muss ja jetzt keine kulinarische Explosion sein. Aber ich finde, sowas ist allein schon, bringt einen schon mal weiter, wenn wir uns ein bisschen bewusster ernähren und vielleicht auch nicht nur auf satt machen, sondern auch ein bisschen auf den Geschmack achten würden. Das finde ich ganz wichtig.
Sehr gut. Lieber Dirk, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und du komplett überfallen wurdest und einfach ein gesellschaftliches Problem oder eine gesellschaftliche Aufgabe ad hoc lösen solltest, was du an der Waschanlage getan hast. Vielen Dank.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich freue mich auf deinen nächsten Anruf.
Der Dirk, unser Privatkoch. So, Franzi, was können wir festhalten an dieser Stelle? Also, du bist schon mal nicht alleine. Das ist doch schon mal gut. Andere sehen die Problematik auch. Und Bewusstsein schärfen, sagt jetzt der Dirk. Tja, was bedeutet das, ne? Vielleicht eine große Kampagne mal starten mit blinkenden Pfeilen im Supermarkt auf die guten Lebensmittel, die man kaufen soll. Das muss man irgendjemand bezahlen natürlich. Und wem wäre es das wert? Vielleicht haben die Krankenkassen ja irgendwann ein paar Millionchen übrig, nachdem sie das Globuli-Geld einfach einbehalten und das dann dafür ausgeben können und drauf schauen, dass die Leute vielleicht ein bisschen länger gesund bleiben. Womit bin ich gerade ernsthaft geworden? Ich entschuldige mich aufrichtig. Das kommt nicht wieder vor und deshalb leite ich schnell zur nächsten Frage über. Die kommt von Max.
Lieber Konstantin, Max mein Name, 30 Jahre aus Köln und ich habe für dich folgende Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Und zwar, welches ist das beste Gewässer? Viel Spaß beim Erörtern und liebe Grüße.
Das beste Gewässer? Das ist natürlich schon eine sehr, sehr offene Fragestellung. Da kannst du ja, wen fragst du denn da? Bademeister, einen Fisch, der kannst du vielleicht beantworten. Ja, nur minimal Perspektivsache bei dieser Frage. Irgendwas sagt mir aber auch, dass du das im Hinterkopf hattest, Max. Das ist natürlich auch schon eine sehr menschliche Frage, oder? Weil es natürlich ein bestes Gewässer sein muss. Jetzt haben auch schon irgendwelche Gewässerdruck, gut genug zu sein. Noch nicht mehr Wasser darf Wasser sein in dieser Welt. Jetzt habe ich mir aber gedacht, wir haben in den letzten Folgen ja schon so viele großartige Sachen von Wissenschaftlern gehört und gelernt. Und mehr davon, habe ich mir gedacht. Und habe einfach Wasser plus Wissenschaft gegoogelt. Und rausgekommen ist die Hydrologie. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen rumgestalkt und habe Philipp Grimm gefunden. Er ist Hydrologe und dem habe ich einfach mal bei Instagram geschrieben. Und dann hat er mir einen Teams-Call angeboten und das machen wir jetzt. Hey, Philipp, ich grüße dich.
Ja, servus.
Na? Hi, du weißt überhaupt nicht, worauf du dich einlässt. Wie krass bist du denn?
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, aber wenn es um Wasser geht, bin ich dabei.
Hey, voll gut. Philipp, ich habe einen Podcast und ich beantworte Fragen von Leuten, die mir welche stellen. Und jetzt hat der Max eine Frage gestellt, die ist relativ kryptisch, nämlich, welches ist das beste Gewässer? Jetzt ist es natürlich so eine Sache, das kann man natürlich sehr unterschiedlich beantworten jetzt, diese Frage, je nachdem. Deswegen wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir einen kleinen Rahmen aufzeigen könnten, was du denn eigentlich genau den ganzen Tag beruflich machst und was dein Job überhaupt beinhaltet, bevor du die Frage beantwortest, dass wir überhaupt wissen, warum du sie so beantwortest, wie du sie beantwortest.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise. Also ich bin Hydrologe tatsächlich und habe mich aber jetzt in den letzten 3 Jahren mit meinem eigenen Unternehmen auf die, ja, auf KI-Systeme, auf Machine Learning-Systeme in der Wasserwirtschaft fokussiert. Somit betrachte ich das jetzt vielleicht ein bisschen aus einem anderen Gesichtspunkt, aus einem anderen Blickwinkel. Und was wir täglich machen, ist, dass wir die Ressource Wasser, so wie sie momentan verwendet wird oder teilweise verschwendet wird, versuchen besser zu managen, teilweise zu steuern, Anomalien vorherzusagen, quasi bessere Handlungsempfehlungen den operativen Leuten zu geben. Das ist so unser Daily Business. Ne? Und da sind wir eigentlich ein Team. Ich bin der einzige Hydro bei uns im Team. Das andere sind alles Mathematiker, Informatiker etc.
Ich tue einfach so, als hätte ich das alles verstanden. Aber ich hab jetzt mal gegoogelt. Es heißt, die Hydrologie ist die Wissenschaft, die sich mit dem Wasser in der Biosphäre der Erde befasst. Also du kannst alles beantworten, außer Fragen zum Mars und zu unserer Galaxie. Alles, was auf diesem Planeten mit Wasser zu tun hat, könntest du theoretisch beantworten. Wobei das nochmal unterteilt ist, glaube ich, ne?
Das wäre eine ziemliche Herausforderung. Also ich hab zwar Geoökologie zuvor studiert, was ja, dann ziemlich dabei hilft, weil halt Wasser in allen Sphären überall ist. Du hast es ja gerade schon aufgezählt, ne? Man sieht es ja nicht nur in der Biosphäre, irgendwo im Fluss fließen. Es ist ja auch in der Geologie tief unten im Grundwasser. Aber es ist ja auch in der Meteorologie, also in der Luft, es geht ja bis hoch in die Wolken hoch. Es ist ja klimabildend. Ohne Wasser und ohne Temperatur hätten wir ja gar kein Klima. Also Wasser ist überall einfach drin. Also das wäre schon ziemlich ziemlich eine Herausforderung. Das würde ich mir nie anmaßen, dass ich alle Fragen in der Hydro beantworten könnte.
Was würdest du denn sagen? Welches ist das beste Gewässer? So auf der, was du schon erlebt hast und woran würdest du es überhaupt festmachen und wie würdest du diese Frage überhaupt interpretieren? Ich glaube, er hat extra alles offen gelassen. Ich glaube, das ist der Witz daran.
Nee, also ich glaube, das kann man doch ganz gut beantworten. Also meiner Meinung nach ist das beste Gewässer das natürlichste Gewässer. Und was ist ein natürliches Gewässer? Das ist ein Gewässer, das jetzt nicht durch Menschenhand verändert wurde, wo keine baulichen Maßnahmen drin sind und wo man zum Beispiel eine komplette Durchgängigkeit für Fische hat. Und ein Gewässer, das stark mäandriert, mäandrierendes Gewässer ist, das sich wirklich stark schlingelt, wie so eine Schlange, und wo dann auch Totwasserbereiche drin hat, weil das ist gut wieder für die Fische, wo sie laichen können. Und das hat auch unterschiedliche Temperaturen, das ist nicht nur immer gleich, das ist auch gut für den Hochwasserschutz. Also es hat einfach sehr viele Funktionen. Und dadurch, wenn ich halt mäandrierende Gewässer habe, wenn ich verschiedene Geschwindigkeitsbereiche habe, dann habe ich halt eine gute Biologie da drin. Das bedeutet auch, dass ich eine gute Wasserqualität habe. Und das alles gehört dann quasi zu einem gesunden oder zu einem guten Gewässer dazu.
Es schlingelt sich wie eine Schlange, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das ist ja dann schwierig für dich eigentlich gerade, dann lebst du quasi seitdem es die Erde gibt in der schlechtesten Zeit überhaupt, weil so schmutzig wie das Wasser jetzt gerade ist mit Mikroplastik und irgendwelchen Chemikalien, die wir da irgendwie wieder zurückversenken, so schlecht war es ja noch nie, kann man sagen, oder?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Menschen auf jeden Fall immer mehr Stoffe in das Ließgewässer eintragen und das auf jeden Fall mehr als zuvor.
Woran denkst du hauptsächlich? Also ich meine, wenn wir jetzt von der Welt reden und wir reden über vom Klimawandel und so weiter, aber ich meine, die Welt wird es weitergeben, uns gibt es halt vielleicht irgendwann nicht mehr. Ja, ist halt vielleicht einfach so. An wen denkst du denn zuallererst? Denkst du irgendwie an Tiere, die wir ausrotten, oder denkst du an uns Menschen, dass es uns weitergibt? Wenn du sagst, naja, das sollte möglichst natürlich sein, wo fängt man da an, frage ich mich, weil man denkt sich immer so, ne, und dann wird es 2 Grad wärmer und so. Das ist für uns zwar problematisch, aber ich meine, den Planeten wird es schon noch geben.
Genau, so sehe ich das als Naturwissenschaftler ganz streng auch. Ne? Das ist eigentlich ein Problem für uns als Mensch und das ist auch eine ziemliche egoistische Perspektive, aber auch eine gut nachvollziehbare Perspektive, ne? Das natürlich uns am meisten interessiert. Ja, klar, also ich sehe das mittlerweile eben von der Gesamtperspektive, weil wenn man was verändern will, dann muss man die Leute am richtigen Trigger erwischen. Ne? Und deshalb ist es nicht nur Freizeit, zum Beispiel Sport, sondern es ist auch die Industrie. Also wie wird es mit unserem Transport von Waren, Gütern aussehen, wenn man die Wasserstraßen nicht hätte? Und das sind jetzt schon mal Beispiele, wo man direkt auf Deutschland übertragen kann. Also da muss man gar nicht weit weg, auch nicht in den globalen Süden, wie man so schön sagt. Ne? Also die Effekte merken wir hier genauso. Wichtig ist, glaube ich, wenn man sich um Lösungen kümmert, so wie wir das machen, also das ist meine feste Überzeugung, dass es nicht nur Einzellösungen werden. Ne? Das haben wir die letzten Jahrzehnte gemacht. Einzellösungen, die halt dann super teuer sind und dann können sich es halt auch nur die reichen Länder leisten. Deswegen muss das halt eine Lösung sein, die man vervielfältigen kann, ne? Die anwendbar auf viele Fälle sind und nur so kann die auch irgendwo günstig und bezahlbar sein und nur so kann es dann auch der ganzen Welt helfen.
Ich möchte mich korrigieren mit meiner Annahme von vorhin, dass das gerade die schlechteste Zeit fürs Wasser überhaupt ist, aber für dich ist es vielleicht gar nicht die schlechteste Zeit auf der Welt zu sein. Du suchst die ganze Zeit nach Lösungen, das ist ja quasi auch deine Firma. Das ist natürlich auch die beste Zeit für dich, weil so schlecht war es einfach noch nie.
Das ist aber ganz mies eigentlich.
Ja,
es wäre genauso, wenn man sagen würde, ja, die Corona-Zeit war eigentlich eine sehr gute Zeit für die ganzen Krankenhäuser und Ärzte, weil die sind nicht arbeitslos worden.
Siehst du? Das ist immer eine Blickwinkelfrage, weißt du, Philipp? Eine Sache wollte ich dich noch fragen. Ich habe mal jemanden getroffen, der gesagt hat, er trinkt kein Leitungswasser mehr. Er sieht halt, wie vom SUV der Dreck, der Abrieb runtergewaschen wird, in die Kanalisation geht und dann weiß er, was rausgefiltert wird, aber was auch drin bleibt und das geht dann zurück in unsere Fließgewässer und dann würde er kein Leitungswasser mehr trinken wollen, wenn das da so nah dran sei. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst?
Also da könnte ich gerade kotzen. Also das ist das Allerletzte für mich. Also wirklich, das finde ich schrecklich. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches deutsches Ding. Es gibt so eine Wasserhysterie. Es ist ja schön, dass du fragst, was ich wirklich als Hydrologe mache. Ne? Die meisten, die kommen genau mit solchen Fragen und sagen dann, trink Wasserqualität und was da dann drin ist und deswegen hole ich mir Flaschenwasser. Also ne, Flaschenwasser sich da in Kasten zu holen, Plastikflaschen ne, heimzutragen, das ist einfach bloß ein unökologischer Plastikrucksack um das Wasser rum. Wir haben beste Trinkwasserqualität in Deutschland. Ne? Wirklich hervorragende Trinkwasserqualität. Ich habe da überhaupt keine Bedenken, weil ich weiß natürlich, wie das kontrolliert wird. Und ja, es gibt da so Sachen, also dass man auch mit Wasser dann irgendwie spricht oder dass man es Tönen aussetzt und dass man sich dann irgendwie die Kristallstruktur anschaut. Und dann haben mir Leute erzählt, die sich dann irgendwelche sündhaft teuren Koffer kaufen, mit denen kann man dann irgendwie Wasser wieder strukturieren. Ne? Und da meinen die dann, dass wir Hydrologen sowas machen. Ne? Also Man spricht ja auch oftmals dann, ja, was sind da für Nährstoffe drin? Ne? Also Nährstoffaufnahme über Trinkwasser kann man ja mal versuchen. Ich würde es nicht empfehlen, aber sich über Trinkwasser versuchen zu ernähren, also das geht wahrscheinlich schief. Ne? Das sind so Sachen, nee, kann ich nichts damit anfangen. Ist meiner Meinung nach auch nichts Wahres dran. Es gibt natürlich verschiedene Geschmäcker, das kann schon sein. Ne? In anderen Ländern hat man ja auch Chlor drin. Bei uns in Deutschland teilweise ist ja auch Chlor im Wasser, aber man schmeckt es gar nicht raus. In anderen Ländern muss Chlor drin sein, weil dann sagen die Leute, dann vertraue ich dem Wasser und deswegen trinke ich es, weil es nach Chlor schmeckt. Ja.
Hey Philipp, hey, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Das war bereichernd, möchte ich sagen. Das klingt so esoterisch auch wieder, aber was soll's. Hey Philipp, Grüße zu dir. Dankeschön für deine Zeit und wir wissen jetzt, was das beste Gewässer ist. Ein möglichst natürliches, sagst du.
So ist es.
Cheers.
Cheers.
Das war Consi Calling. Dankeschön, dass ihr dran geblieben seid. Sau lieb. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne. Schickt ihn jetzt an einen Menschen, der das verdient hat und eine Sprachnachricht an mich mit gerne einer ausgefallenen Frage, wenn ihr mögt. Instagram.com/Consi_Quent. Ich bin Consi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und das war Consi Calling. Bis nächste Woche. Und nicht vergessen, gerne 5 Sterne dalassen. Danke. Tschüss.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Hi, hier ist nochmal Consi. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um 3 dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen.
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.